Herr Jesus, wir danken dir für dein gutes Wort. Bitte schließ es uns heute Morgen auf. Bitte rüttel du an unseren Herzen. Bitte veränder uns. Und bitte hilf uns, dass wir nicht beim Hören bleiben. Bitte mach uns wirklich zu Tätern deines Wortes. Herr, bitte weck uns auf, wo wir schlafen. Bitte mach uns unruhig, wo wir fälschlicherweise ruhig sind. Und Herr, bitte veränder uns durch dein gutes Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ganz ahnungslos, was bald kommen wird, beginnen die Mitarbeiter des Kernkraftwerkes am Morgen des 25. April ein scheinbar harmloses Experiment. Schließlich soll nur die Funktionsweise eines neuen Spannungsreglers getestet werden. Fast genau 24 Stunden später, um 1.23 Uhr am 26. April 1986, beginnt eine unkontrollierte Kettenreaktion im Reaktor. Blitzartig steigt die Nennleistung um das Tausendfache. Direkt darauf explodiert der Block 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl. Das Dach wird weggesprengt, radioaktives Material wird in hunderte Meter Höhe geschleudert, überall brechen Brände aus, ein Inferno beginnt. Nach nur 5 Minuten treffen die rund 40 Feuerwehrleute des Kernkraftwerkes ein. Ohne Schutzkleidung, ohne Geigerzähler. Einige bleiben mit den Schuhen in den verflüssigten Überresten stecken. Manche werden. 3 Stunden später, um 4.30 Uhr morgens, meldet die Werksleitung nach Moskau, der Reaktor sei intakt, müsse aber gekühlt werden. Bei dieser Behauptung bleibt es bis zum Abend. Es dauert gute 24 Stunden, bis die anderen Reaktoren abgeschaltet werden. Und erst jetzt beginnt die Evakuierung der nahegelegenen Stadt Pripyat. Bis dahin leben die 49.000 Einwohner dort sorglos ihren Alltag. Kinder sitzen in der Schule, Eltern gehen zur Arbeit, Hochzeiten werden gefeiert. Von ihren Balkonen aus können die Menschen den Widerschein der glühenden Reaktormasse beobachten. Doch kaum einer erkennt die Gefahr. Es braucht dann insgesamt fast 4 Tage, bis die sowjetischen Behörden von einer Katastrophe in Tschernobyl reden. Noch am 30. April werden verfälschte Bilder in den Medien veröffentlicht. Der Super-GAU wird verharmlost, während zeitgleich hunderttausende Menschen verstrahlt werden. Auch die Lebensgrundlagen wie Trinkwasser, wie Lebensmittel werden kontaminiert. Bis zum heutigen Tag. Nach knapp 30 Jahren werden immer noch nicht alle Folgewirkungen eingestanden, aber noch immer werden Säuglinge mit schlimmen Missbildungen geboren. Noch immer erkranken Kinder und Erwachsene an grausamen Krankheiten. So lange wie möglich wurden die Gefahren geleugnet. Dann wurden sie kleingeredet. Die Leute sollten sich sicher fühlen und sie sollten ihrer politischen Führung vertrauen. Für viele war und ist dieses Vorgehen zum Todesurteil geworden. Was ist zu tun angesichts der Katastrophe? Einer Katastrophe, die die Masse nicht erkennen kann oder nicht erkennen will. Während die Verantwortlichen Panik vermeiden wollen und daher den GAU, den größten anzunehmenden Unfall, zu relativieren versuchen, ist es den Verantwortungsvollen das dringendste Anliegen, die Betroffenen mit klaren Worten energisch zu warnen. Die Verantwortlichen wollen ihren Kopf retten. Die Verantwortungsvollen wollen Menschen retten. Die Behörden handeln in ihrem Sinne. Die Rettungskräfte opfern sich für die anderen. Was bedeutet es, wenn Gott uns als seine Knechte in ein geistliches Katastrophengebiet stellt? Genau dieses Thema finden wir in dem biblischen Bericht, der heute unser Predigttext ist. Ich lese aus Jeremia 1, die Verse 4 bis 19. Ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung, wie ein Knabe. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen, und um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich: Ich sehe den Zweig eines Wächterbaumes. Da sprang um es aus. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an mich: Was siehst du? Da antwortete ich: Ich sehe einen siedenden Topf, der kommt vom Norden her. Und der Herr sprach zu mir: Von Norden her wird das Urteil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden. Denn siehe, ich rufe alle Geschlechter der Königreiche des Nordens, spricht der Herr, damit sie kommen und jeder seinen Thron aufstellt vor den Toren Jerusalems und gegen alle seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Und ich will mein Urteil über sie fällen, wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen haben und anderen Göttern Räucherwerk dargebracht und die Werke ihrer Hände angebetet haben. Du aber, gürte deine Lenden, mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt, zu einer eisernen Säule, zu einer ehernen Mauer, gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Amen. Da stellt sich uns die Frage: Inwiefern ist diese Situation und diese Aufgabe, in der Jeremia da ist, mit unser vergleichbar? Und deshalb betrachten wir jetzt zu Beginn drei sehr eindeutige und wichtige Parallelen. Erstens die Botenaufgabe. Jeremia war ein Prophet des lebendigen Gottes. Jemand, dem Gottes Wort und ein spezieller Auftrag gegeben war. Doch ist das bei uns wirklich auch so? Kann man das vergleichen? Prophet bedeutet primär Sprecher, Verkünder oder Berufener. Sprecher, Verkünder, Berufener. Ganz gut zusammenfassen lässt sich diese Aufgabe von einem Propheten mit der Vokabel Bote. Ein Bote ist letztlich ein Medium. Also jemand, der eine Botschaft eines anderen, in diesem Fall eine Botschaft Gottes als dem Sender, zu Dritten, zu den Empfängern transportieren soll. Eine Botenaufgabe ist so ähnlich wie die Aufgabe der Post, so banal sich das anhören mag. Eine anvertraute Botschaft soll befördert werden zu einem bestimmten Empfängerkreis. Es geht nicht um eine eigene Botschaft, die Botschaft ist anvertraut. Aber sie soll weitergegeben werden. Während allerdings Jeremia die Worte durch Gott direkt in den Mund gelegt werden, in Vers 9 sehen wir das: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund, haben wir Gottes Wort vollständig und abgeschlossen in der Bibel erhalten. Und der Heilige Geist bringt dieses Wort in unser Herz. Also im Gegensatz zu Jeremia haben wir keine neuen Offenbarungen zu transportieren. Das ist ganz wichtig. Wir haben keine neuen Offenbarungen, keine Sonderoffenbarungen, keine speziellen Eingebungen. Wir haben Gottes Wort vorgegeben. Aber wir haben damit eine konkrete und aktuelle Botschaft für die Menschen in unserer Zeit. Und wie erschreckend aktuell die Botschaft ist, die Gott uns auch im Buch Jeremia anvertraut, das werden wir gleich noch tiefergehender betrachten. Also, erste Parallele, die Botenaufgabe. Zweite Parallele zwischen Jeremia und uns: Wir sind in eine ganz ähnliche Zeit gestellt. Was haben die Umstände zu Jeremias Zeiten, also 600 vor Christus, mit denen unserer Gegenwart zu tun? Damals wie heute war es eine postgläubige Kultur, der eine lebenswichtige Botschaft verkündet werden sollte. Eine Kultur, die also noch kurz vorher tief geprägt war von Gottes Wort, die sich aber ganz bewusst auch abgewendet hat, sehr radikal abgewendet hat von Gott und seinen Ordnungen. Die Herausforderung in solch einem Umfeld, die ist ganz speziell. Die Menschen wissen größtenteils vom lebendigen Gott aber sie wollen ihn nicht. Sie sind nicht unwissend, sondern unwillig. Wir sind, wie Jeremia auch, in eine nachgläubige, in eine nachchristliche, in eine abgefallene Kultur und Gesellschaft gestellt. Israel damals, vor über 2.500 Jahren, war gespalten und schwankte zwischen äußerlicher Religiosität und ganz offenem Götzenkult. Obwohl sie Gottes Wirken gut kannten, suchten sie keine Beziehung zu ihm. Auch wir in Europa, wir in Deutschland, bekamen durch die Reformation Gottes Wort ein zweites Mal geschenkt. Durch die Erweckungsbewegung wurde noch ein Neuanfang geschenkt. Wir können sogar sagen, mehrere Neuanfänge. Und nach den Schrecken der Nazi-Herrschaft bekamen wir ein Grundgesetz, dessen Präambel sich beruft auf die Verantwortung vor Gott, vor dem Gott der Bibel und den Menschen unseres Landes. Aber schon wenige Jahre später begann eine politische Säkularisierung. Man begann Gott und sein Wort aus der Öffentlichkeit, aus der Erziehung und Bildung und aus dem gesellschaftlichen Leben zu entfernen. Heute leben wir in einer Kultur, die den Gott der Bibel als störend, als diskriminierend und als antiquiert betrachtet. Wie zu Jeremias Zeiten ist der Relativismus zum neuen Dogma und Gottes Ordnung zur Antithese für unsere Gesellschaft geworden. Also erstens, erste Parallele, die Botenaufgabe. Zweite Parallele, in eine ganz ähnliche Zeit gestellt. Und wir finden noch eine dritte Parallele. Ein Gefühl der Überforderung. Auch Jeremia empfand das, was Gott von ihm verlangte, als viel zu groß. Er sagte direkt als erste Reaktion bei seiner Berufung: Ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung, wie ein Knabe. Jeremia kommt sich zu jung und zu klein vor. Und erstmal ist diese Selbsteinschätzung sehr realistisch. Er hat keine Vorstellung davon, wie er dem gerecht werden soll, was Gott da von ihm will. Sobald wir erkennen, dass unser Auftrag ganz ähnlich ist, ganz ähnlich groß ist, werden wir uns auch erstmal überfordert fühlen. Gott stellt uns als seine Boten in einen Dienst, der uns an unsere Grenzen bringt. Und er stellt uns in ein Umfeld, das uns feindlich gegenübersteht. Das Gefühl von Überforderung, das liegt da ganz nah. Das ist wirklich ganz menschlich. Also noch einmal, die Parallelen, die Botenaufgabe, eine ganz ähnliche Zeit, in die wir gestellt sind, und ein Gefühl der Überforderung. Was können wir jetzt aber von dem Beispiel Jeremias lernen? Was sind die zentralen Informationen, die Gott seinen Boten für den Dienst in dieser nachgläubigen Kultur gibt? Unter diesem Aspekt wollen wir unseren heutigen Predigttext studieren. Und auch da haben wir drei zentrale Punkte. Und darum soll es heute gehen. Und der erste Punkt da ist: Die Boten Gottes haben zuerst eine Gerichtsbotschaft. Die Boten Gottes haben zuerst eine Gerichtsbotschaft. Gott gibt einen scharfen Auftrag in Jeremia. Wir lesen das in Vers 10. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen und um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Ausrotten, niederreißen, zerstören, abbrechen. Zwei Drittel von seinem Auftrag klingen erstmal sehr destruktiv. Zwei Drittel von seinem Auftrag sind knallharte Gerichtsbotschaft. Und diese ist bitter nötig, damit das letzte Drittel, damit die Rettungsbotschaft überhaupt angenommen werden kann. Es braucht zuerst die Gerichtsbotschaft, damit ein Ausweg überhaupt erst ersehnt werden kann und dann schließlich auch ergriffen werden kann. Stellen wir uns einen Siedler vor. Einen Siedler, der verwildertes Land urbar machen soll. Vor ihm eine Fläche voller Disteln und Dornen und Steine. Ein Bild für eine Kultur, die geistlich unfruchtbar geworden ist, aus der keine guten Früchte mehr hervorgehen. Es hilft hier gar nichts, hier und da etwas zurückzuschneiden oder etwas vielleicht herunterzubinden. Es hilft auch nicht weiter, die Steine hübsch abzuwaschen oder zu bemalen. Das Unkraut muss mit Stumpf und Stiel, mit Strunk und Wurzel entfernt, kurz niedergerissen und ausgerottet werden. Die Steine müssen ausgegraben und weggeschafft werden. Wir können auch sagen, zerstört und abgebrochen. Erst wenn das Gelände so gereinigt ist, dann kann Neues gebaut, dann kann Neues gepflanzt werden. Und interessant dabei ist, dass Gott hier eine Personalunion bei dieser Gesamtaufgabe hat. Die gleiche Person, die ausrotten, niederreißen, zerstören und abbrechen soll, soll auch Neues bauen und pflanzen. Das sind nicht zwei unterschiedliche Spezialisten. Und so sollen auch wir geistlich beides tun. Zunächst den Wildwuchs beseitigen, indem wir die Folgen der Gottlosigkeit aufdecken. Und dann im zweiten Schritt sollen wir Neues bauen und Neues pflanzen. Geistlich urbar machen bedeutet, totes und nutzloses Land in nützliches und fruchtbares Land zu verwandeln. Das können wir nicht aus unserer Kraft tun. Das können wir nur tun, wenn Gott uns die Kraft und die Mittel dazu gibt. So muss auch Jeremia die Leute eindringlich warnen. Es geht nicht darum, etwas zu optimieren. Es geht nicht darum, ein paar kleine Fehler auszubessern. Er soll die Gesellschaft seiner Zeit in Gottes Sinne bewerten. Und das Urteil ist total vernichtend. Erst wenn die Menschen hören, wie sie wirklich vor Gott stehen, wie sie mit ihrem Leben vor Gott stehen, wie sie mit ihrer Lebensweise vor Gott stehen, erst dann können sie verstehen, dass sie einen radikalen Neuanfang brauchen, um dem Gericht doch zu entgehen. Erst dann verstehen sie, dass sie nicht kosmetische Korrektur brauchen, sondern Rettung. Und das ist kein Spezialvorgehen aus Zeiten des Alten Testaments. Manche meinen, das Alte Testament hätte das Gericht als Botschaft und das Neue Testament die Gnade. Doch das ist schlicht und einfach falsch. Von Johannes dem Täufer, der dem Herrn Jesus den Weg bereitet, haben wir als ersten Satz überhaupt überliefert, in Matthäus 3, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und der erste Satz und die Kernbotschaft Jesu und im Lukas-Evangelium auch einer der letzten Sätze ist, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Doch Buße kann es nur da geben, wo es ein Bewusstsein für Gottes Urteil gibt, wo ein Wissen um Gottes Gericht vorhanden ist. Und somit ist die Gerichtsbotschaft entscheidend, damit Menschen zur Buße kommen können. Solange ihr Leben verharmlos bewertet wird, solange von Kritik statt von Gericht gesprochen wird, werden die Menschen in ihrem Leben gelassen. In ihrem alten Leben werden sie gelassen. Wie die sowjetischen Behörden die Bewohner der Stadt Pripyat in ihrem Alltag gelassen haben. Weil verharmlost wurde. Ein Problem wurde eingestanden, die Katastrophe aber geleugnet. Und so dürfen wir nicht handeln. Jesus weist auf das Beispiel des Jona hin. In Matthäus 12 lesen wir das. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Und was verkündigte Jona? Wenn wir in das Buch Jona gucken, sehen wir dort, Jona kam in die Stadt Ninive und predigte noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Ganz kurz und ungeschminkt eine Gerichtsbotschaft. Und wie reagierten sie? Das lesen wir ein Vers später. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und der König von Ninive ruft dann später auf, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch holen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Sie reagieren ganz eindeutig auf diese Gerichtsbotschaft. Gott verheißt ihnen nicht, dass sie deshalb gerettet werden. Aber sie reagieren direkt auf diese Gerichtsbotschaft, indem sie umkehren. Sie kommen zum Glauben, eben durch diese harte Gerichtsbotschaft. Das Urteil, das Gott durch Jeremia an das Postgläubige, an das nachgläubige Israel verkünden lässt, ist ebenfalls sehr eindeutig. Vers 16, und ich will mein Urteil über sie fällen, wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen haben und anderen Göttern Räucherwerk dargebracht und die Werke ihrer Hände angebetet haben. Es braucht diese klare und ungeschönte Diagnose. Sie bauen nicht mehr auf Gott und auf seine Ordnung, sondern sie laufen Götzen hinterher und vertrauen lieber auf ihre eigenen Fähigkeiten und auf ihre eigenen Ideen. Gott gibt uns ein ganzes Wort, um die notwendige Diagnose auch für unsere Gegenwart zu erkennen. Und dazu müssen wir uns mit der Welt, mit der Kultur und mit dem Geist unserer Zeit im Jahr 2014 in Deutschland, hier in Hannover, auseinandersetzen. Wir müssen Entwicklungen verfolgen, um die Gerichtsbotschaft auch in dieser Gesellschaft verkündigen zu können. Auch wir können und müssen Gottlosigkeit und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten als das Kernproblem ausmachen. Gottlosigkeit und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, das ist das Kernproblem. In Jeremias Zeiten wie auch heute. Und wie Jeremia sind wir mit dieser Gerichtsbotschaft mitten in die Ereignisse gestellt. Um das Bild von unserem Eingangsbeispiel zu gebrauchen, stehen wir sozusagen im Zentrum von Pripyat, dieser Stadt gleich neben Tschernobyl. Mitten im Zentrum von Pripyat, den glühenden Reaktorkern haben wir im Nacken und müssen die Menschen vor der Katastrophe warnen. Die Katastrophe, in der sie sich bereits befinden und die Katastrophe, die sich noch radikal zuspitzen wird, ganz bald. Allerdings ist diese Katastrophe nicht fremdverschuldet wie in Pripyat. Und da hinkt das Beispiel. Denn jeder Einzelne trägt Verantwortung für die Katastrophe, die bevorsteht, die in Teilen schon begonnen hat, die sich aber noch radikal zuspitzen wird. Wenn diese Verantwortung begriffen wird, dann können Menschen zur Buße kommen, wie die Bewohner von Ninive. Und dann können sie sich auch der Vergebung und Rettung durch Jesus Christus gewiss sein, wenn sie ihn ernstlich annehmen. Also erstens, Gottes Boten haben zuerst eine Gerichtsbotschaft. Der zweite wichtige Punkt, den wir lernen können aus Jeremias Dienst für unseren Dienst. Gottes Boten bekommen harten Gegenwind. Ich lese Jeremia 1, 18 und 19a. Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Und sie werden zwar gegen dich kämpfen. Schon gleich zu Beginn kündigt Gott Jeremia an, dass sein Dienst viel Widerstand hervorrufen wird. Er soll gegen die politische Elite und gegen ihre lokalen Vertreter predigen. Er soll gegen die religiösen Führer und ihre Institutionen und gegen das ganze Volk predigen. Kurz gesagt, er steht inhaltlich gegen das Treiben der gesamten Gesellschaft, gegen die Mächtigen und gegen die einfachen Leute. Wie eine eherne Mauer soll er ganz feststehen, gegen den Sturm der Zeit und tief verwurzelt im Vertrauen zu Gott. Aber das bleibt nicht ohne Folgen. Jeremia wird als Volksverräter gebrandmarkt. Jeremia 38. Er wird in seiner Heimatstadt, will man ihn umbringen. Jeremia 11. Vom Priester Paschur wird er geschlagen und in den Block gelegt. Jeremia 19 und Jeremia 20. Und er wird gefangen gesetzt und in eine Zisterne geworfen und soll dort sterben. Jeremia 37 lesen wir das. Dieser Dienst bleibt nicht ohne Folgen für Jeremia. Er bekommt die Reaktion zu spüren, weil er nicht mitmacht beim religiösen und politischen Mainstream seiner Zeit. Er kriegt das zu spüren, weil er Gott treu bleibt. Weil Gott für ihn die wichtigste Autorität ist. Deshalb bekommt er den Hass seiner Zeitgenossen zu spüren. Er hielt im Auftrag Gottes seiner umsetzlich, auch für uns. Wenn wir durch unseren Dienst keine Probleme kriegen, wenn uns kein Gegenwind ins Gesicht schlägt, dann sollten wir uns dringend prüfen oder prüfen lassen. Als Bote Gottes und als Knecht Jesu Christi ist uns kein einfacher und kein ständig erfolgreicher Dienst verheißen. Jesus sagt zum Beispiel in Markus 13, ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor die Fürsten und Könige stellen um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und im 15. Kapitel, was ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure. Wir sollen die uns anvertraute Botschaft mit Liebe und mit Klugheit verkünden. Wir sollen uns bemühen, keinen unnötigen Anstoß zu erregen. Denn das, was wir zu sagen haben, das wird schon genug Anstoß hervorrufen. Doch all unser gutes und richtiges Feingefühl, all das oft auch nützliche Wissen, die notwendige Freundlichkeit, darf jedoch niemals auch nur ein Quäntchen von dem Wort verfälschen oder unterschlagen. Die Botschaft ist uns anvertraut. Wir können und dürfen keine Rettung ohne Buße und keine Buße ohne Gericht predigen. Ebenso dürfen wir nicht erschreckt sein über die Folgen eines treuen Dienstes für unseren Herrn. Die Gerichtsreife unserer Kultur und damit auch vieler einzelner Menschen nimmt in schwindelerregendem Tempo zu. Und damit wird sich ziemlich sicher auch der Gegenwind für uns erhöhen. Jesus ermahnt uns in Lukas 18, dass wir die Kosten der Nachfolge überschlagen sollen. Was können denn die Kosten sein unter solchen Rahmenbedingungen? Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir Freunde und auch Verwandte verlieren, weil sie sich von uns trennen. Das kann bedeuten, dass wir in der Schule, im Studium oder auf der Arbeit mitunter sogar gravierende Nachteile erfahren. Dass wir weniger beliebt sind, dass wir weniger verdienen oder dass erhoffte Möglichkeiten uns verwehrt bleiben. Das muss nicht passieren, aber das kann durchaus passieren. Und da sollen wir nicht erschrecken. Vielleicht kann unser Dienst in naher Zukunft sogar dazu führen, dass wie bereits heute Einzelne in Europa und in aller Welt sind es Millionen, diffamiert, verklagt, eingesperrt werden oder sogar um ihr Leben fürchten müssen. Aber erschrecken wir nicht über das, was wir erfahren und was wir noch erfahren werden. Danken wir stattdessen. Danken wir für all das, vor dem wir verschont sind. Danken wir, dass es uns noch so gut geht, obwohl wir in diesem Dienst stehen, obwohl es so viel Gegenwind gibt. Danken wir für das ziemlich geringe Maß an Repression, was wir erfahren. Danken wir für die Freiheit, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass wir Gottes Wort bezeugen dürfen, dass wir uns nicht verstecken müssen, zumindest noch nicht. Und danken wir auch für alle Anfechtung. Und beginnen wir, alle Anfechtung als erfüllte Verheißung zu begreifen. Das widerstrebt uns. Aber beginnen wir, Anfechtung als erfüllte Verheißung zu begreifen. Die stärksten Bäume wachsen oben auf den Klippen, wo raue Winde dafür sorgen, dass sie ganz besonders festes Holz bekommen. Gott pflanzt uns auf die Klippe in den Sturm unserer Zeit. Und das schenkt uns einen starken Stamm und besonders feste Wurzeln. Wären wir in ein gemütliches Gewächshaus gepflanzt, würden unsere Äste schon bei einer milden Brise abbrechen. Gott meint es gut mit uns, wenn er uns dorthin pflanzt, wo wir jetzt sind. Danken wir auch dafür. Das ist der Perspektivenwechsel, den wir als Boten Gottes dringend brauchen, bei allem Gegenwind. Gottes Boten haben zuerst eine Gerichtsbotschaft. Gottes Boten bekommen harten Gegenwind. Und drittens, sie werden sicher durchgebracht. Zu Beginn haben wir bereits festgehalten, dass die Aufgabe und auch die Rahmenbedingungen bei Jeremia, wie auch bei uns, Gefühle von Überforderung und Ohnmacht auslösen kann. Und das ist sehr menschlich. Ich sage es nochmal, das ist sehr menschlich. Käme es nämlich dabei auf unsere Kompetenz und auf unsere Stärke an, wäre das ein hoffnungsloses Unterfangen. Wir bräuchten gar nicht erst beginnen, denn es hätte keinen Sinn. Oft stehen wir scheinbar völlig allein da. Wir haben keine große Lobby. Wir haben im Normalfall keine Massen hinter uns. Wie Einzelkämpfer stehen wir gegen eine Übermacht. Eine Übermacht aus Selbstgerechtigkeit, Fortschrittsglaube, Selbstzufriedenheit. Ganz menschlich gesehen hat das etwas von einem Selbstmordkommando. Zumindest von einem geistlichen, sozialen Selbstmordkommando. Aber darum ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass wir diesen letzten Punkt jetzt noch betrachten. Denn wie ein roter Faden, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und Vers 17 sagt Gott, du aber gürte deine Lenden, mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Und der Text schließt in Vers 19 mit der Zusage, sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Gott verlangt von Jeremia, wie auch von uns, keinen Mut, sondern Vertrauen. Er fordert kein Heldentum von seinem Boten, sondern Glaube und Hingabe. In Vers 17 erinnert er noch einmal an die rechte Ausrichtung unseres Sorgens. Wir sollen keine Furcht vor den Menschen haben, die inhaltlich oder auch ganz praktisch gegen uns und unseren Dienst stehen. Stattdessen sollen wir Gott fürchten. An ihm sollen wir unser Denken ausrichten. Besonders in diesen deftigen Herausforderungen. Und dafür dürfen und sollen wir auch immer wieder beten, dass Gott uns diese Ausrichtung wieder schenkt, wo sie verrückt ist. Jeremia bekommt ja keine Ermunterung oder ein freundliches Wort zur besseren Motivation. Er erhält zweimal hintereinander ein Versprechen Gottes. Denn ich bin mit dir, um dich zu erretten. Der Herr nimmt uns diese Aufgabe nicht ab. Er entlässt uns nicht aus dem Botendienst, sondern er erwartet unser Handeln in Gehorsam. Er verheißt uns auch keine problemfreie Zeit, keine Abwesenheit von Leid. Doch er verspricht auch uns in dieser Aufgabe, dass wir niemals alleine sein werden. Auch wenn es menschlich so aussieht, als wenn keiner mit uns ist, keiner hinter uns steht, keiner an unserer Seite ist. Er verspricht uns, wir sind niemals alleine. Er verspricht uns, dass die größte Macht im Universum, der lebendige Gott selbst, mit uns ist. Und dass egal, was geschieht, wir niemals verloren gehen können. Selbst im geistlichen Krisengebiet des Jahres 2014 steht die größte Schutzmacht aller Zeiten unverrückbar hinter uns. Ich komme zum Schluss. Diese Sicherheit und Gewissheit, von der wir eben gehört haben, verbietet aber auch Passivität. Francis Schaeffer, der wichtige christliche Kulturkritiker des 20. Jahrhunderts, schreibt in seinem Buch Tod in der Stadt, das Christentum ist nicht romantisch, nicht verweichlicht. Es ist stark und realistisch. Und die Bibel überliefert uns eine realistische Botschaft, die Jeremia in seine eigene Zeit hinein verkündet. Eine Botschaft, die meiner Überzeugung nach auch heute die Kirche verkünden muss, wenn sie der nachchristlichen Welt helfen will. Zitat Ende. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Wir müssen diese Botschaft verkünden, wenn wir treu in der Nachfolge sein wollen. Wenn uns der Dienst für den Herrn Jesus wirklich wichtig ist, dann müssen wir diese Botschaft verkünden. Gott lässt Jeremia die israelitische Kultur als materiell übersättigt beschreiben. viel äußerlicher Wohlstand bei gleichzeitiger geistlicher Armut. Sie sind treulos und gehen wie Tiere ihren Trieben nach. In Jeremia 5 lesen wir: Warum sollte ich dir vergeben? Deine Kinder haben mich verlassen und bei denen geschworen, die keine Götter sind. Und nachdem ich sie gesättigt hatte, brachen sie die Ehe und drängten sich scharenweise ins Hurenhaus. Wie brünstige Hengste schweifen sie umher. Jeder wird nach der Ehefrau seines Nächsten. Sie bringen Schande über sich und über andere. Sie sind leer und eigentlich völlig unbefriedigt. Eine traurige und zutiefst hoffnungslose Gesellschaft. Orientierungslos verstricken sie sich immer weiter ins Verderben. In derselben Situation befindet sich auch unsere Kultur heute. In der Lesung von Bruder Nordsieg haben wir gehört, wie sich die Zustände in unserer Zeit immer weiter zuspitzen werden. Manches haben wir erlebt, doch sicher vieles wird auch noch kommen. Wo wir mit offenen Augen, mit einem biblisch geprägten Bewusstsein leben, können wir das ganz direkt beobachten. Es ist eine unverständliche Gnade, dass das Gericht noch nicht begonnen hat. Die Verlängerung der Gnadenzeit bedeutet für uns einen Endspurt in unserem Botendienst. Es wäre unverantwortlich, diese Zeit mit Klagen und mit Jammern zu verbringen, so menschlich es doch verständlich ist. Noch können Menschen umkehren. Noch können Einzelne oder vielleicht sogar ganze Gruppen im Spiegel von Gottes Urteil erschrecken und über die Buße zur Rettung gerufen werden. Sogar noch in letzter Sekunde. Die Feuerwehrleute von Tschernobyl blieben nicht in ihrer Wache sitzen und analysierten die Situation aus der Ferne. Sie gingen mitten in die Katastrophe, um Menschen zu retten und damit in den sicheren eigenen Tod. Im Wissen um eine noch folgenschwere Katastrophe können wir nicht distanziert oder passiv bleiben, nicht halbherzig oder konfliktscheu. Wo wir doch wissen, dass Gott selbst uns in diesen Dienst stellt und dass er den Tod für uns am Kreuz von Golgatha schon längst besiegt hat. So ist unsere Situation viel besser als die der Feuerwehrleute von Tschernobyl, wenn auch die Katastrophe viel größer ist. An der uns anvertrauten Botschaft von Gericht, Buße und Rettung hängt die Frage von Leben und Tod für unsere Zeitgenossen. Wir haben die Verantwortung vor Gott, die Sicherheit durch Gott und die nötigen Mittel dank Gott. Wie sollen wir denn noch schweigen können im Angesicht des Supergaus, auf den diese Welt geradezu zusteuert? Wir sind in der Pflicht zu reden. Amen.